Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Konstantin Christiani ist ein Experte für Storytelling und Markenpositionierung, der Unternehmern und Selbstständigen nicht nur hilft, ihre Kunden durch gezielte Geschichten emotional zu erreichen und langfristig zu begeistern, sondern diese auch langfristig zu Fans zu machen. Sein Angebot reicht von 1:1 Coaching bis zu intensiven Gruppenprogrammen, bei denen individuelle Positionierungs- und Storykonzepte entwickelt werden und du als Marke positioniert wirst. Freut euch auf seine Insights von der Spitze der Positionierung.
Herzlich willkommen, Konstantin.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Nils. Es ist definitiv die beste Einleitung, die ich jemals gehört habe. Also vielen Dank dafür.
Cool.
Ich gebe nur das wieder, was du hergibst. Also von daher musst du dich bei dir selbst bedanken.
Dankeschön. Ja, es war sehr zieltreffend. Also von daher, das passt sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Cool. Super. Konstantin, spannendes Thema Storytelling. Ein Riesenthema im Vertrieb, alle predigen, keiner kann's, um sehr ehrlich zu sein. Erste Frage von mir, wie wichtig ist Storytelling im Vertrieb?
Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste und ich will auch direkt verraten, warum. Weil am Ende des Tages ist es ja so, dass jeder Kunde sich selber eine eigene Geschichte erzählt. Wir alle leben in unserer eigenen Welt und unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Glaubenssätze, das, was wir über unser Business denken, das ist erstmal meine Realität. Und im Verkauf, aus meiner Sicht, ist das Allerwichtigste, dass ich meinen Gegenüber verstehe. Das heißt, ich muss seine Geschichte verstehen, die er sich gerade selber über sich und über sein Business, wenn es jetzt ein B2B-Kontext ist, verstehen. Und wenn ich das halt tue, dann A, bekommt mein Gegenüber das Gefühl, dass ich ihn wirklich gehört habe, zugehört habe. Wenn ich seine Geschichte verstanden habe, dann decken wir das Bedürfnis ab, dass mein Gegenüber sich verstanden fühlt. Und das passiert aus meiner Sicht heute allein schon fast gar nicht mehr im Verkauf. Sondern es wird versucht, irgendein Skript durchgedrückt zu werden. Und es ist mir völlig egal, wer auf der anderen Seite sitzt. Und ich glaube, dieses Mindset zu haben, dass das ein Individuum ist. Dass das jemand ist, der seine völlig eigene Geschichte, und damit meine ich halt alle Facetten, egal in welchem Bereich das ist, eigentlich hat. Und dann geht es halt darum, über die richtigen Fragen genau diese Story herauszufinden. Und dann im Anschluss, und wir nennen das halt Story Selling, dann im Anschluss eine noch viel geilere Story zu erzählen, die der Kunde sich dann quasi, ich sag mal, seine eigene Geschichte abgleichen kann mit der Geschichte, die ich ihm dann erzähle, wie es aussehen könnte. Also ihn, wir sagen immer, in den Film schießen. So, und wenn er erkennen kann, dass sich sein Leben, sein Business transformieren kann, vom geistigen Auge, dann, und das ist aus meiner Sicht das Einzige, oder Storytelling ist das Einzige, was dazu führen kann, dass der Kunde sich die Lösung selber verkauft. Und wenn du Storytelling also im Verkauf beherrschst, dann musst du nie mehr verkaufen, sondern wenn du es geschickt tust, verkauft der Kunde sich die Lösung selbst. Und damit bist du authentisch unterwegs, damit brauchst du keinen mehr zu überreden, du bist nicht irgendein schleimiger Vertriebler, der irgendwie mit Hochdruck und Einwandbehandlung und dies und das und jenes macht. Wenn du Storytelling richtig anwendest, meine These, brauchst du in den meisten Fällen noch nicht mal Einwandbehandlung, weil der Kunde am Ende des Tages kauft, weil er den Nutzen selber erkannt hat.
Okay, spannend. Jetzt versetze ich mich in die 25 Jahre alte Fatma und sage Konstantin, ich habe gar keine Geschichte zu erzählen. Mhm. Wie komme ich dann zu einer Geschichte? Weil die meisten Leute denken, und dieses Gespräch hatte ich letzte Woche mit einem Vertriebler, der über 30 ist und über 10 Jahre Erfahrung hat, der hat gesagt, ich habe nichts zu erzählen.
Gut, die Frage ist ja immer nach Kontext aus meiner Sicht, weil ich sag mal, je nachdem, was meine Rolle im Verkauf ist, gibt ja Setting, Closing und so weiter, ist meine Geschichte erstmal zweitrangig. Weil im Verkauf das Einzige, was in erster Linie zählt, ist die Geschichte meines Kunden. Und mit Geschichte meine ich nicht, und das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu ergänzen, weil alle, wenn man über Storytelling redet, dann denken alle, ja, es ist jetzt meine persönliche Lebensgeschichte. Oder es ist die Geschichte, wie mein Opa meine Firma gegründet hat. Oder dass wir jetzt in dritter Generation sind oder so. Oder ich war selber im Burnout und habe dann quasi, mache jetzt Burnout-Prävention oder so. Ja, das kann Storytelling sein, aber ich sehe es halt als eine Art und Weise der Kommunikation. Ich sehe Storytelling einfach, egal was der Inhalt ist, als etwas, wie ich meinem Gegenüber Bilder und einen Kinofilm in den Kopf zaubern kann, dass er sich das bildlich vorstellen kann. Das ist das Einzige, was ich unter Storytelling verstehe. Und deswegen ist es viel, viel mehr, also aus meiner Sicht wichtiger, die Geschichte zu verstehen, die mein Gegenüber sich selber erzählt. So, und das kann halt sein, hey, ich habe nicht das Zeug dazu, Marketing zu machen. Ich habe Angst davor, mich vor die Kamera zu begeben. Ich habe kaum noch Zeit mit meiner Familie zu Hause. Diese Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen zu entdecken, das, was er sich selber erzählt, diese Denkgrenzen, die er vielleicht auch selber hat, das ist aus meiner Sicht eher das Wichtige. Wo dann Storytelling aus meiner Sicht natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist dann nachher natürlich in meiner Sales-Präsentation. Also als Verkäufer komme ich ja irgendwann an den Punkt, wenn ich Bedarfsanalyse gemacht habe, muss ich natürlich meinem Kunden dann auch präsentieren, naja, idealerweise, was ich für geilen Scheiß anzubieten habe. So. Und im 1:1, im 4-Augen-Gespräch aus meiner Sicht, ist dann die einzige Aufgabe, und wenn du wirklich, und das ist mir wirklich wichtig, wirklich deinem Gegenüber zugehört hast und ihn wirklich verstanden hast, wie es ihm geht, wo er steht, und ihm dann letztlich konzeptionell einen Weg aufzeigst, wie er von dem Problem, der Ist-Situation, in der er ist, zu seinem Wunschszenario kommt. Und zwar logisch aufgebaut. Wir nennen das bei uns als Erklärmodell. Also, was ist deine Schritt-für-Schritt-Erklärung, dass dein Kunde von ist zu soll kommt, ja, und er selber diese Reise vor seinem geistigen Auge sehen kann und damit er fühlen kann, wie geil das ist, dann, und das ist aus meiner Sicht auch wiederum Storytelling, die Geschichte musst du beherrschen, ja, die Art und Weise, wie du den Nutzen kommunizierst. Weil wenn du das beherrschst, dann verkauft der Kunde sich nachher wieder und sagt, ja, das ist eigentlich die geilste Lösung, genau die brauche ich jetzt, die will ich haben. Und fühlt nicht, dass er ihm was verkauft wurde, sondern er kauft bei dir. Und deswegen ist aus meiner Sicht die eigene Geschichte erstmal nicht so relevant. Sie ist natürlich dann relevant, wenn es um die eigene Autorität geht. Also Glaubwürdigkeit. Warum soll ich dir jetzt glauben, dass dein Angebot wirklich gut ist? So, da darf man Referenzen haben, da darf man die eigene Erfahrung reinbringen, bin der, dann der Geschichte erzählen und so weiter. Das ist dann halt schon wiederum relevant, aber es ist aus meiner Sicht nur ein ganz, ganz kleiner Part der Präsentation, weil am Ende des Tages geht es immer um den Kunden, auch in der Präsentation.
Okay. Wenn ich jetzt mich in den letzten Pitch versetze, in dem ich saß mit dem Kunden, dann muss ich ja als Vertriebler diese Geschichte des Unternehmens, oder nicht die Geschichte des Unternehmens im Sinne von, ich präsentiere jetzt, wann wir gegründet wurden, sondern dieses Produkt als Geschichte darstellen. Mhm. Aber wir lernen das ja nicht. Also ich mache jetzt mittlerweile über 15 Jahre Vertrieb und genau das haben wir nicht gelernt. Mhm. Was würdest du denn einem jungen Vertriebler, der sagt, ja, ich möchte jetzt Vertrieb machen und ich möchte das große Geld machen, wie sollte der vorgehen? Mhm. Weil ich tue mich selber schwer damit, irgendwem das beizubringen, weil ich es ja auch nicht gelernt habe.
Mhm. Also ich glaube, alles beginnt mit der Haltung erstmal. Und zwar mit der Haltung, dein Gegenüber wirklich verstehen zu wollen. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen, ich meine, wenn man im Vertrieb unterwegs ist, dann weiß man auch in weiten Teilen, was da draußen eigentlich abgeht aktuell. Und ich glaube, wo wir eigentlich wieder hinkommen dürfen, ist einfach zu verstehen, hey, ich möchte herausfinden, kann meine Lösung, kann mein Produkt, kann meine Dienstleistung meinem Gegenüber wirklich helfen? Das ist die einzige Frage am Anfang, die ich haben darf. Alles andere, der Umsatz, der Close, das darf alles zweitrangig sein aus meiner Sicht. Weil wenn ich dann authentisch zu dem Ergebnis komme, ich kann dir helfen, dann hast du gleichzeitig automatisch die Überzeugung, dass mein Angebot auch richtig, richtig gut ist. Und dann wird Verkaufen viel, viel leichter. Gleichzeitig wir challengen zum Beispiel auch unsere Sales-Leute darin, gerade im Bereich Setting, also alles bis zu dem Punkt der Produktpräsentation, ausschließlich Fragen zu stellen. Das ist natürlich überspitzt. Aber jemanden auch mal wirklich dahin zu drängen, sich zu challengen, ich mache keine einzige Aussage, sondern ich stelle nur Fragen bis zu diesem Punkt, ist ein 100%er Fokus auf den Kunden. ich möchte dich, lieber Kunde, wirklich verstehen. So, ich möchte verstehen, wie du denkst, ich möchte verstehen, wie du fühlst, ich möchte deine Situation wirklich verstehen. Und ich merke sehr, sehr oft, das war auch einer meiner Fehler ganz am Anfang, ich habe gedacht, oh ja, weiß ich, klassischer Fall, dies, das, jenes, komm, hier ist das Angebot. Und habe ihn dann einfach präsentiert, was für eine geile Lösung wir haben. Und der Kunde hat sich null abgeholt gefühlt. Gar nicht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende zu verstehen im Storytelling. Der Kunde ist in seiner Welt. Das muss ich halt herausfinden. Durch Fragen. Und ich habe meine Welt. Und dann gilt es nachher im Verkaufsgespräch ja nur, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. So. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann im Bereich Storytelling, sich einfach mit der Heldenreise zu beschäftigen. Ja, weil die Heldenreise ist letztlich das Kernelement jeder geilen Geschichte. Wir haben das mal auf 5 Phasen verdichtet, um das mal kurz zu halten. Ne? Die 12-phasige nach Joseph Campbell, die ist viel zu kompliziert. Die macht auch wenig Sinn aus meiner Sicht im Marketing, auch im Sales. Aber wenn du es auf 5 Phasen verdichtest, ein Held hat ein Problem, trifft einen Mentor, bekommt einen Plan und geht auf die Reise. Und wichtig, in diesem Kontext ist der Held immer der Kunde, nicht ich selber. Ja? Und dieser Kunde hat halt ein Problem. So, und mit diesem Problem trifft er jetzt auf mich, idealerweise als Mentor. Dann darf ich ihm erklären, was ist denn mein Plan, sein Problem zu lösen. Und dann begeht er sich auf die Reise. Und dann ist die Frage, wie transformiert meine Dienstleistung sein Produkt? Ja? Und mit dieser Grundstruktur der Heldenreise, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kommt man dem ganzen Storytelling ein bisschen näher, meiner Meinung nach. Aber es beginnt alles damit, wirklich den Gegenüber verstehen zu wollen. Und ich frage so lange mein Gegenüber, bis ich selber das innere Bild habe. Ich muss es verstanden haben. Wenn ich es nicht habe, dann frage ich so lange, bis ich es habe, weil dann weiß ich, kann ich auch entsprechend am Ende des Tages verkaufen, den Sack halt zumachen.
Cool. Also, was für einen Vertriebler mit Sicherheit schwer sein wird, ist, sich selbst nicht als Held zu sehen.
Das stimmt.
Ich glaube, das wird sehr schwer, aber ich finde die Sichtweise sehr interessant, muss ich sagen.
Bei den ganzen Stories, die du ja in deinem Leben jetzt schon erarbeitet hast, welche ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben?
Welches besonders im Gedächtnis geblieben? Ich glaube, es gibt eine Geschichte, und zwar ist die von, da geht es mir mehr um tatsächlich die Transformation, die mit dem Kunden passiert, weil ich glaube, das ist genau das Mächtige, was Storytelling kann, sowohl im Verkauf als auch im Marketing zur Kundengewinnung und Co. Und zwar ist es die Geschichte von Professor Dr. Christoph Alper, der fast 30 Jahre lang Umweltgutachter war und nach wie vor ist. Und ich würde mal sagen, selber so ein bisschen eingestaubt auf sein Business geguckt hat. Das war so, ja, ich mache halt das. Und wenn du ihn halt gefragt hast, cool, was machst du denn Besonderes? Und er so, ja, wir machen halt A, wir machen halt B, wir machen halt C. So, und spätestens in dem Moment, wo ich dir sage, pass auf, wenn du selber keine Begeisterung über dein Business hast, wenn du selber nicht sagst, das ist der geilste Scheiß auf diesem Planeten, wieso soll dein Kunde das denken? So, also haben wir uns halt mit dem hingesetzt und haben gesagt, okay, gut, was, und jetzt kommt wieder der innere Film, was machst du genau? Und er meinte so, naja, mal angenommen, du willst eine Fabrik kaufen, kostet meistens mehrere Millionen, dann musst du so eine Environmental Due Diligence machen. Das heißt, du musst halt gucken, ist die Fabrik vielleicht auf Müllberg gebaut oder was auch immer. Und dann macht er auch so, wie bewegen sich die Wolken da drüber, wie viel regnet es und so weiter. Das macht er die ganze Analyse. Und ich glaube, damals, irgendwie so dieses Produkt war im Regelfall so irgendwie 15.000 Euro oder so. Und ich sagte, okay, ist irgendwas Besonderes? Nö, machen die anderen halt auch. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und wir haben halt wirklich das ausgearbeitet, was er tut. Und dann halt letztlich eine Story draus gebaut. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, Christoph, mal angenommen, du hast einen Kunden. Sag mal, in der Vergangenheit, ich gehe mal davon aus, dass du sicherlich bei deiner Analyse das eine oder andere entdeckst, richtig? Ja. Okay, wer beauftragt dich denn? Ja, meistens der Käufer. Ich so, okay, super. Was ist denn das Interesse des Käufers? Naja, je nachdem, natürlich erst nach Gefahren zu gucken, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Verhandlungsposition zu bekommen, eine bessere. Okay. Gut. Hast du irgendwie Geld deinen Kunden eingespart oder so? Sagt er, ja, es kommt regelmäßig vor. Fast immer. Okay, gut, von welchen Summen sprechen wir denn? Naja, so der letzte Deal jetzt vor ein paar Wochen, also das war ein sehr, sehr großer Deal, aber wir haben XYZ gefunden und da habe ich ihm etwa einen niedrigen, siebenstelligen Betrag eingespart. Da habe ich so, Moment mal, also ich gebe dir 15.000 Euro, und du kannst den Kaufpreis legitim um fast 1 Million oder mehr drücken. Ist das richtig? Ja, ja. Ich so, Christoph, das ist doch ultra geil. Sprichst du das denn mal im Verkauf an? Nee, wieso? Ich so, sag mal, Alleine das ist doch einer der größten Nutzenpunkte überhaupt von deiner Dienstleistung. Und dann sind wir halt hingegangen und das ist etwas, was mich nach wie vor einfach mega berührt ist. Wir sind dann diese ganzen Punkte durchgegangen und er hat nur das, was er schon seit 25 Jahren macht, in Geschichten verpackt und damit den Wert erkannt von dem, was er halt tut. Und er saß da in diesem Stuhlkreis, es war noch damals eine Offline-Veranstaltung, mit 9 weiteren Unternehmern und er war dann eben dran, quasi sein Angebot, seine Dienstleistung zu präsentieren und er ist irgendwie, weiß ich nicht, er war Mitte 50 oder so zu dem Zeitpunkt und er fängt halt an, das, was er tut, zu erzählen und kommt halt wirklich den Tränen nahe und im dritten Satz muss er halt abbrechen, weil er so gerührt ist, das muss man sich mal halt auf der Zunge zergehen lassen, von dem Scheiß, den er seit 30 Jahren tut, nur anders erzählt und plötzlich sitzt er da, guckt so in diese Gruppe rein von diesen 9 anderen Unternehmern, fängt so an zu grinsen mit Tränen in den Augen und sagt, Alter, das ist ja echt geil, was wir machen. Und das war genau der Punkt, wo ich sage, pass auf, wenn du es selber schaffst, dir das so geil in deinem Kopf auszumalen, was du tust, durch die Art und Weise, wie du kommunizierst, durch die Geschichte, die du dir selbst erzählst, mit was für einer breiten Brust gehst du dann zu deinem Kunden? Weil du einfach der Überzeugung bist, sagst, pass auf, das ist der geilste Scheiß, den ich anbiete. Wenn ich dich halt unterstütze, du ganz ehrlich, wir können darüber reden, vielleicht spare ich dir 1 Million ein oder so. Long story short, 6 Monate später hatte der irgendwie den größten Firmenauftrag seiner 30-jährigen Geschichte mit fast 250.000 Auftragsvolumen. Sicherlich ein Riesenprojekt. Aber da merkt man halt einfach, dass die Art und Weise, wie er selber seinen Wert erkannt hat, und das ist für mich eigentlich somit das Wichtigste und Transformative an den Geschichten, wenn du selber eigentlich von dem wieder begeistert bist, was du tust, weil du selber wieder erkennst, wo der Nutzen ist. Und ich habe dieses schöne Sprichwort, wenn du selber in der Weinflasche drin sitzt, dann kannst du das Etikett nicht lesen. Und wenn du selber seit 10, 15, 20 Jahren das Gleiche machst, du wirst halt einfach blind für das, was du tust. Und deswegen hilft dieser Blick von außen dieses Mal wieder, ja, das ist eigentlich wirklich cool, was ich halt mache. Und diesen Selbstwert an der Stelle zu erkennen, den zu verpacken in Geschichten, dass sie halt auch bei dem anderen ankommen.
Coole Story, vielen Dank fürs Teilen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, wenn man selbst in der Weinflasche sitzt, fehlt einem der Blick von außen. Jetzt bist du ja jung Unternehmer geworden. Wie sorgst du denn für deinen externen Blick, dass dir das nicht passiert?
Das ist eine sehr, sehr coole Frage. Also tatsächlich ist es so, wir als Familienunternehmen, wir sind 3 Christianis, wir haben noch vor jetzt knapp 3 Jahren jemanden ins Boot geholt, der selber 4,5 Jahre bei Deloitte im Consulting war. Den haben wir uns entsprechend dann eingekauft. Er zählt mittlerweile auch einer zu meinen besten Freunden. Wir verbringen viel, viel Zeit und wir haben eine sehr, sehr offene Feedback-Kultur. Also wir haben einfach intern eine sehr, sehr gute Feedback-Kultur. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns natürlich auch eben Mentoren im Außen holen. Das heißt, wir haben uns auch hier im Bereich Vertrieb jemanden mal reingeholt, der einfach mal gesagt hat, hey, guck mal von außen bitte drauf. Also wir lassen uns öfters einfach mal auch von Consultants über einen gewissen Zeitraum begleiten, damit wir einfach das Know-how bekommen, integrieren und dann den nächsten Schritt gehen. Also sei es tatsächlich Berater haben, die uns für eine gewisse Zeit einfach begleiten und wir dann versuchen natürlich auch einen Knowledge Transfer hinzubekommen. Oder aber wir gehen natürlich halt auch eben zu Events oder so, wo wir mal so unseren Horizont so ein bisschen erweitern können.
Spannend, danke.
Jetzt würde mich interessieren, wie du persönlich deine Geschichte verpackst. Weil jetzt weiß ich natürlich, na, du bist im Aufbau deiner Brand und so weiter, führst das Unternehmen noch, ich würde sagen, hauptberuflich und nebenbei irgendwie alles gleichzeitig. A, wie schaffst du das? Und B, was würdest du den Hörern mitgeben als Tipps?
Ja, also auch bei dieser Frage, weil was ist meine Geschichte? Also ich glaube, jeder Mensch hat erstmal hunderte, wenn nicht tausende Geschichten. Die Frage ist immer, welche hat eine Relevanz und was ist der Kontext? So, das heißt, jetzt, ich bin in der Geschäftsführung, ich bin bei uns entsprechend in der Vertriebsleitung tätig, bin auch operativ tätig und ich kann einfach, also für meine eigene Business-Geschichte in dem Sinne, also wo stehe ich heute, ich glaube, ich habe einer der coolsten und schnellsten Schulen gehabt, die man so haben kann. Was heißt das? Ich habe zuerst 3 Jahre studiert. Wollte eigentlich nie so werden wie meine Eltern, die haben mir immer viel zu viel gearbeitet, die haben freiwillig im Urlaub Bücher gelesen und so und ich dachte mir so, was ist eigentlich los mit euch? und dann habe ich halt angefangen ein bisschen zu arbeiten, einfach aus dem Grund halt, ja, ich muss halt irgendwas tun und Geld verdienen und habe ich während des Studiums eigentlich bei meinem Dad dann im Familienunternehmen halt angefangen. Ich habe damals ganz klassisch Broschüren gelayoutet, ich habe E-Mails verfasst und so weiter und einfach ganz klassische 0815 Aufgaben, sage ich mal, hat übernommen. Habe mir wirklich fast alles angeguckt, habe damals auch schon Sales Calls geführt und so weiter. Wir waren damals ein sehr kleines Unternehmen im Vergleich zu heute. Und dann war ich erst im Marketing und ich habe einfach wirklich das war für mich der größte Hebel, eigentlich diese Menschen, die dieses Leuchten in den Augen haben. Selbstständige und Unternehmer, die einfach sagen, hey, das, was ich tue, ist halt einfach cool. Ich habe hier etwas, ich möchte es der Welt zeigen. Ich habe was herausgefunden, ich kann wirklich Probleme lösen. Ich habe mir eine Expertise aufgebaut, weil ich mich so sehr für mein Thema interessiere. Dieser Umgang mit diesen Menschen war halt immer besonders. Es war immer anders und das ist eigentlich das, was mich dann so reingezogen hat in dieses ganze Familienunternehmen. Das war eigentlich so der Hauptgrund und habe gleichzeitig gesehen, dass das Wissen, was natürlich teils von meinem Dad dann kommt, wie wir das halt nutzen können und wie wirkungsvoll das halt ist. Und wenn du dann halt, wie gesagt, auch jetzt gerade die Geschichte von Christoph Eiper hast oder so, wenn du das Leben von Menschen transformieren kannst durch das, was du tust, das war halt dann so, ja, einfach so eine Positivspirale, die mega cool war. Und ich weiß, 2018, glaube ich, war es, da haben wir einen neuen Online-Kurs gelauncht, so Blockbuster Storyscript, da ging es um die Heldenreise. Und ich habe mich immer so ein bisschen vor dem Coaching an sich, vor dem Consulting an sich so ein bisschen gedrückt, aber zu der Zeit war ich schon einige Jahre im Unternehmen dabei. Ich habe alle Videokurse geschnitten, ich habe meinem Dad ja gefühlt jeden Tag konsumiert, freiwillig und unfreiwillig. Irgendwann ist dann ein Coach von uns erkrankt und dann hieß es so, hey Konstantin, kannst du mal einspringen? Dann habe ich das erste Webinar halt übernommen, also Kundengruppe, und das hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, das war so cool. Ich habe so viel cooles Feedback bekommen und dann habe ich halt wirklich in wenigen, also in, ich glaube mal in 2 Jahren, habe ich wahrscheinlich an die 600 Unternehmer begleitet, ihre Story auszuarbeiten. Und gleichzeitig war ich Anfang 20 und kam in so ein Webinar rein mit 15 Unternehmern, war so ein Kleingruppentraining. Und jedes Mal war halt auch so nach Motto, was will der denn jetzt hier? Wo ist denn Alexander? So nach Motto. Und ich habe das jedes Mal gemerkt, diese pure Skepsis und dieses Misstrauen in mich. Und deswegen durfte ich halt auch lernen. Ich habe es auch gelernt, relativ schnell dann halt einfach auch mit Kompetenz irgendwie zu überzeugen, weil das war das Einzige, das ich halt hatte. So, sicherlich hatte ich hier und da ein paar Vorschusslorbeeren als Sohn von Alexander. Aber ich sag mal so, wenn du halt den Leuten nicht hilfst und nur, naja, Mist daher redest, dann bist du halt auch schnell wieder weg vom Fenster. Das heißt, ich habe in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Geschichten ausarbeiten dürfen, durfte dann halt auch, bin dann bei uns auch ins Mentoring eingestiegen, habe dann sehr intensiv Unternehmer begleitet, also da sicherlich auch an die 50, die ich mindestens 1 Jahr, wenn nicht sogar 2 Jahre im kompletten Businessaufbau, im Marketing, im Storytelling begleitet habe. Das war einfach eine sehr, sehr geile Schule. Habe immer nebenbei ein bisschen Vertrieb gemacht. Und da bin ich auch mehr oder weniger so reingerutscht, weil ich würde nicht sagen, dass ich eine typische Vertrieblerpersönlichkeit bin, was das halt angeht. Aber ich hatte immer ein gutes Grundverständnis dafür und dann aus einigen Gegebenheiten war ich, sage ich mal, mehr oder weniger dazu gezwungen, weil wir haben ein paar, ich sag auch mal, Fehleinstellungen gemacht, was Vertriebsleitung und so angeht, wo man dann mal schön und easy sagt, ach komm, hier, wir lagern das mal aus, mach mal die Vertriebsleitung. Und dann hast du vielleicht am Ende des Tages irgendwie Wertekonflikte oder sonst irgendwas. Und irgendwann hatte ich dann halt die Schnauze voll und habe gesagt, so pass auf, ich mache das einfach selber. Ich will das einmal komplett selber aufbauen, ich will das alles selber lernen, weil dann kann ich es auch gut delegieren und aufbauen. Und das habe ich jetzt auch lange gemacht, habe jetzt mittlerweile mehrfach 7-stellig Abschlüsse erzielt. Und das war halt auch einfach eine geile Schule. Am Anfang war es auch hart, es war brutal. Ich habe viel auf die Fresse bekommen. Ich glaube, das ist die normale Schule im Vertrieb. Gleichzeitig krasser wirtschaftlicher Druck, performen zu müssen. Und es war sicherlich einer der härtesten Phasen in meinem Unternehmerleben, mit so krassem wirtschaftlichen Druck agieren zu müssen und für Umsatz sorgen zu müssen. Und gleichzeitig war es die beste Schule, die ich hätte halt fragen können. Jetzt bin ich aus meiner Sicht in der Position, wo ich sage, ja, Verkauf, verstehe ich, ich kann das. Und kann es halt auch anderen beibringen und weiß vor allen Dingen jetzt auch, was darf ich denn von anderen möglichen Führungskräften und Zettern und Closern etc. erwarten, weil ich es halt selber alles durchgemacht habe.
Hm. Mega.
Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass du in ein Familienunternehmen gestiegen bist und da unter Druck und Verantwortung und natürlich der Sohn von jemandem warst. Hast du Tipps für andere, die das genauso machen? Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Generationskonflikte oder einige gibt, nicht viele, viele ist vielleicht zu viel gesagt. Um den Einstieg in so ein Familienunternehmen zu vereinfachen oder auf was man da achten sollte?
Ja, das ist natürlich ein sehr großes und spannendes Thema, auf alle Fälle. Ich glaube, dass erstens, was ich auch lernen durfte, ist halt auch auch auf Feedback geben. Ich durfte halt lernen. Ich kam halt daher zu sagen, hey, ich meine, klar, ein Vater ist oft auch eine Vorbildfunktion, logischerweise. Und er war zu der Zeit, als ich angefangen habe, war er auch schon 25 Jahre als selbstständiger Unternehmen also aktiv. Hat selber auch schon Höhen und Tiefen und alles erlebt. Und wenn du natürlich dann halt als, keine Ahnung, gerade so Studienabsolvent daherkommst und sagst, so Papa, ich habe mal eine Idee oder so. Und er dann sagt, ja, das funktioniert aber nicht. Oder dies oder das oder jenes. Ich hatte lange diesen Frame, ja, er muss es ja besser wissen aufgrund seiner Erfahrung. Und habe damit natürlich viele meiner eigenen Ideen und so weiter eher immer in den Schatten gestellt. So. Und was ich halt lernen durfte, ist, wenn du A, nicht nach Exposure, nenne ich das mal, also nach Exposure im Sinne von, dass du dich mal zeigen kannst, dass du mal sagst, du pass auf, Papa, wenn du mir diesen Raum nicht gibst, dann werde ich es halt auch selber nie lernen. Und vielleicht muss ich hier oder da sicherlich, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, in einem geschützten Rahmen ist ja das Ganze nach wie vor, auszuprobieren. Und wenn etwas mal daneben geht, dann trage ich halt die Verantwortung. Und das war dann halt für mich eine der größten, also als ich dann Anfang 2021 dann die Geschäftsführung übernommen habe, war das eigentlich so mit der Rolle, okay, gut, jetzt trage ich halt auch Verantwortung. Und dann halt in den Exposure-Bereich reinzugehen, weil ich glaube, weil Eltern wollen natürlich auch immer einen irgendwo schützen, logischerweise, ob unbewusst oder bewusst, sei mal erstmal egal oder dahingestellt. Und da sich den Raum zu geben, zu sagen, hey, pass auf, ich darf auch meinen eigenen Weg gehen, ich darf auch meine eigenen Fehler machen und ich möchte auch mal meine Überzeugungen ausprobieren. Und ich glaube, diese innere Überzeugung, und auch da, jeder wird da sicherlich anders mit umgehen, aber ich glaube, das braucht es, sich davon frei zu machen, zu sagen, ja, nur weil du jetzt 25 Jahre XY gemacht hast, heißt es nicht, dass du alles besser weißt, so, sondern sich davon ein bisschen frei zu machen. Das war sicherlich so ein großes Learning. Und das andere ist halt einfach, man muss halt an seiner Kommunikation arbeiten, auch in der Familie. Man muss halt auch unangenehme Sachen ansprechen. Man muss halt auch mal Pushback geben an der Stelle, wo man auch einfach sagt, hey, das mache ich nicht, das will ich nicht. Du kannst es gerne machen, aber ich sehe es halt anders. Und das ist auch völlig okay. Also einfach gegenseitig zu sagen, hey, wir können auch mal unterschiedlicher Meinung sein, ist völlig okay. Das sind aus meiner Sicht so mit die größten Punkte. Und klar, am Ende, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt und so, gibt es, ich glaube, es gibt es in jedem Unternehmen, unabhängig davon, ob es Family ist oder nicht. Aber das wären mal vielleicht so die zwei wichtigsten.
Okay, ich hoffe, das hilft allen Zuhörern, die die gleiche Herausforderung haben oder in der gleichen Situation sind. Jetzt hast du ja schon gesagt, du warst mit deinen Eltern am Strand und hast dir gedacht, was machen die da, das würde ich nie machen. Jetzt sehen wir ja, dein Weg ist anders verlaufen. Was war die Motivation oder dein Antrieb, doch jetzt zu sagen, hey, ich gebe dem Unternehmertum jetzt mal doch eine Chance hier, das könnte doch das Richtige für mich sein?
Also witzigerweise habe ich damals nicht gesagt, ich will nicht Unternehmer oder Selbstständiger werden. Diesen Kontext habe ich oder diesen Zusammenhang habe ich damals nicht gesehen. Ich habe halt nur eigentlich diese innere Verbindung zwischen, hey, weißt du, wenn du in der Schule, keine Ahnung, wie heißen die Bücher, Wojciech oder so, zu lesen bekommst und dir denkst, was soll ich damit oder Gedichtsanalysen oder so. Also das meiste, was man irgendwie in der Schule machen soll oder tut, da denkst du so, warum soll ich jetzt so einen Scheiß lesen oder so? Also ich habe auch danach in meinem Leben nie einen Roman gelesen. Ich habe bis dato, außer in der Schule, wo ich gezwungen wurde, aber sicherlich auch gut mit Spickzetteln gearbeitet habe, da bin ich sehr stolz drauf. Mein Spickzettel zu einem Buch, es war einfach gigantisch gut. Ja, habe ich so Fake-Seiten da reingebaut, habe mir extra Ökopapier gekauft und so weiter, Schriftart angepasst und so, das war einfach sensationell gut. Falls meine Deutschlehrerin zuhört, Grüße an der Stelle. Ich glaube, es ist mittlerweile verjährt. Aber das war sehr, sehr gut. Ich habe danach nie wieder einen Roman gelesen, sondern ausschließlich Sachbücher. Das ist sicherlich sowas, was ich von meinem Dad vererbt bekommen habe. Und ganz ehrlich, für mich war einfach dieser Bezug zu arbeiten, also der Bezug zu ich muss mal was tun, war halt einfach, ich habe einfach keinen Sinn darin gesehen, wie in dem Kontext zur Schule, und ich hatte dann nicht den Space, wo ich sage, okay, ich kann mich ausprobieren und machen und tun. Und deswegen war es für mich, ich bin ja auch am Anfang als klassischer Angestellter mit einem ganz normalen Gehalt eingestiegen, ich würde sogar sagen, eher schlecht bezahlt, obwohl man sagen kann, so, Papa, du kannst auch mal als Sohn ein bisschen mehr bezahlen. Aber das lief halt nicht so. Und so bin ich halt entsprechend weil ich auch einen sehr guten Bachelor abgeschlossen habe in Medienwirtschaft. Und ich war halt erstmal angestellt und habe gesagt, hey, ich guck mir das erstmal an. Und naja, dann hat sich das eigentlich über die Zeit eigentlich immer mehr und mehr so ergeben, dass ich eigentlich gesehen habe, dass was einfach als Unternehmer und Selbstständiger möglich ist. Dass du die Freiheit genießt, dass du gestalten kannst, dass du dein eigenes Team aufbauen kannst, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst, dass du im Prinzip über viele Dinge selbst entscheidest. Das ist nicht immer einfach, aber es ist für mich definitiv einer der besten Spielfelder für die persönliche Entwicklung. Weil wenn du dich in Bereiche begibst, wo du Verantwortung übernehmen musst, vielleicht sogar gezwungenermaßen, dann bleibt dir nichts anderes, außer dich weiterzuentwickeln. Du musst. So. Und wenn du das halt weißt und Bock drauf hast, dann tu's. Wenn du halt immer so in, ich sag mal, Windeln gewickelt irgendwo halt rumläufst oder so, ja, du entwickelst dich wahrscheinlich weiter, aber wahrscheinlich nicht so schnell und so. Das ist so eigentlich meine Erkenntnis. Und so war das eher, würde ich sagen, so eine Schritt-für-Schritt Anfreunden eigentlich mit dem Gedanken. Ich hatte, also mein Bruder beispielsweise, Raphael, der, mit dem ich zusammen die Geschäftsführung mache, der hat ein halbes Jahr studiert und hat dann gesagt, ja, ich habe keinen Bock, das mehr ist zu anstrengend und so. Ist nicht so mein, ich glaube, der hat irgendwie Ingenieurwesen, sonst irgendwas, IT gemacht, hat auf jeden Fall keinen Bock mehr drauf gehabt. Und er hat gesagt, hey, ich will nie für irgendjemanden arbeiten, der mich aufgrund meiner Noten einstellt. Das war so seine Überzeugung. Und für mich war es halt so, ich hatte nie die Differenzierung, ja, will ich jetzt Angestellter sein oder will ich selbstständig sein, sondern sicherlich hatte ich einfach eine gute Umgebung und gleichzeitig habe ich jetzt so viel Bock wie nie, eigene Sachen aufzubauen, eigene, also das Wissen weitergeben, neue Dinge anzustoßen. Ich feiere das. Also gerade irgendwie auch so in der strategischen Beratung oder so, weil ich halt auch, wenn ich noch nicht ganz so alt bin, aber jetzt so vielen Unternehmern helfen durfte, unser eigenes Unternehmen im Prinzip, als ich begonnen habe, ich war neben der Sekretärin der zweite, dritte Mitarbeiter. Jetzt sind wir mehr als 20 festangestellte Mitarbeiter. Das heißt, die ganze Reise auch mit, ich sag mal, Umsatz, Versiebenfachung oder so insgesamt über die letzten Jahre, Teams aufbauen und so, das habe ich halt auch alles selber durchlebt. Ich glaube, das können auch nicht so viele von sich behaupten. Das heißt, ich bin nicht irgendwie einfach nur ein Coach, der irgendwie ein Buch gelesen hat, sondern ich führe halt auch mein eigenes Unternehmen. Ich weiß halt selber auch, dass du Marketing machen musst, Vertrieb machen musst, dass das auch mal Höhen und Tiefen haben kann und. Und deswegen, kann ich nur jedem sagen, wer Bock halt auf persönliche Entwicklung auch hat, geh ins Unternehmertum, geh in die Selbstständigkeit.
Konstantin, jetzt ist es so, dass nicht jeder selbstständig sein möchte. Und jetzt würde ich gern von dir wissen, wie wichtig ist es eigentlich, wenn ich sage, ich bin jetzt ein Vertriebler, ich bin ein Vertriebsleiter, also ich bin definitiv angestellt, ich bin nicht selbstständig. Wie wichtig ist es eigentlich, seine eigene Brand aufzubauen? Weil im Zeitalter von LinkedIn rufe ich Kunde XY an und das Erste, was er macht, ist meinen Namen bei LinkedIn eingeben.
Also ich halte es tatsächlich für grundsätzlich wichtig. Ich sehe immer nur eine gewisse Gefahr, inwieweit binde ich mich an das Unternehmen, für das ich halt arbeite? Also was ist der Kontext auch an der Stelle? Weil ich glaube, die Gefahr ist, wenn du zu weit weg vom Unternehmen dich positionierst, dann ist es halt auch so, gehörst du überhaupt dazu und was für ein Gefühl löst das vielleicht auch bei dem Unternehmen aus, bei den Geschäftsführern und so weiter. Gleichzeitig aus meiner Sicht ist es im Vertrieb, also ich bin übrigens bei dir, also wenn man festangestellt sein will, also sagt Selbstständigkeit und so ist nicht für mich, aber ich will richtig viel Geld verdienen, dann geh in den Vertrieb. Das ist aus meiner Sicht die coolste Festangestelltenposition, die du haben kannst, wenn du provisionsbasiert halt vergütet wirst, weil du halt einfach nach oben nicht gedeckelt bist. In jeder anderen Festanstellung, hast du halt einfach dein fixes Gehalt und gut ist. Deswegen, jeder, der Bock hat auf Festanstellung, ist aus meiner Sicht völlig, völlig legitim, das halt auch zu tun an der Stelle. Wenn du eine eigene Positionierung suchst, würde ich immer über die eigenen Zahlen, Daten, Fakten gehen. Das heißt, ich würde auch hier wiederum eher den Kunden in den Fokus stellen. Das heißt, wenn du Vertriebsmitarbeiter bist und du, keine Ahnung, akquirierst vielleicht Siemens oder irgendein großes Unternehmen oder wie auch immer, dass du eher darüber gehst, dass du eher auch kommunizierst, warum bist du vielleicht nicht unbedingt stolz darauf im Sinne von, hey, ich klopfe mir mal selber auf die Schulter, aber eher über die Erlebnisse zum Beispiel sprichst, dass du sagst, hey, der Kunde, das war dem und dem und dementsprechend wichtig und das war das Problem und so haben wir dann eine Lösung erarbeitet und so weiter und jetzt hat der Kunde eine coole Lösung und so. Also wieder den Kundenfokus herzustellen, weil ich glaube, das positioniert dich einfach eben auch als sympathischer Verkäufer. Und gleichzeitig ist einfach die Frage, und das wäre eigentlich so die allgemeine Antwort, wo siehst du dich in deiner eigenen Karriere? So, ne? Ich glaube, du kannst genauso eine mega erfolgreiche Vertriebskarriere haben ohne LinkedIn-Profil. Also du musst noch nicht mal da aus meiner Sicht sichtbar sein. Kannst auch komplett, ne, kriegst einfach den Lead hin, close hin und gut ist. Kenne ich viele, viele, viele. Das ist völlig okay. Wenn du aber halt irgendwann mal sagst, hey, ja, vielleicht in die Selbstständigkeit oder so, macht sicherlich auch Sinn, nebenbei ein bisschen sichtbar zu werden. Also für mich, um die Frage zu beantworten, ist es nicht ein Must-Have, auf LinkedIn etc. unterwegs zu sein. Falls doch, nicht irgendwie nur selber auf die Schulter klopfen und sagen, was ich für ein cooler Hecht bin, sondern eher den Kunden in den Mittelpunkt stellen, zu sagen, hey, guck mal, welche coole Lösung wir gemeinsam gefunden haben.
Jetzt hast du erzählt, dass ihr Modelle erarbeitet habt, mit denen ihr dann mit euren Kunden und Kundinnen arbeitet. Jedoch die fortschreitende Automatisierung durch KI. Siehst du das für euer Business der Markenpositionierung und des Storytellings als Gefahr oder eher als Chance? Und egal, welche Antwort du gibst, warum natürlich?
Also definitiv beides. Warum? Weil ich glaube, KI hat so viele Möglichkeiten, die wir wahrscheinlich so als Laien jetzt gar nicht mal durchdringen. Und es entwickelt sich in so einer Geschwindigkeit, dass wir auch gar nicht wissen, wo wir in einem Jahr stehen, meiner Meinung nach. Das kann sich wahrscheinlich keiner wirklich vorstellen. Gerade wenn man sich die letzten 12 Monate anschaut. Deswegen sehe ich halt schon, dass es große Risiken dahingehend gibt, dass teils vielleicht Dinge sich verändern, dass sie wegrationalisiert werden, dass der Nutzen nicht mehr da ist und man sagt, ja, kann auch KI für mich machen. Aber hier sehe ich entsprechend die Chance und das ist auch aus meiner Sicht, was uns halt von allen anderen unterscheidet. Natürlich kannst du KI zur Unterstützung nutzen, solltest du auch, weil das Ding ist halt einfach richtig gut. Das Problem ist, gerade im Businessaufbau, wenn du versuchst, deine Einzigartigkeit, das, was wirklich in dir steckt, das wird KI, also zumindest Stand heute und ich glaube auch nicht in den nächsten Jahren rausbringen, weil es einfach auch nicht emotional ist. Und ich glaube, Unternehmer, die es wirklich vom Herzen aus gut meinen und die wirklich daran interessiert, ihren Kunden zu helfen, was auch unsere Hauptzielgruppe ist in dem Sinne, KI ist eine coole Unterstützung, aber KI wird dir auch nie Texte oder so rausbringen, die du irgendwie großartig veröffentlichen kannst, weil es halt immer sehr generisch und allgemein formuliert ist. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn du in der heutigen Zeit ein richtig cooles Standing aufbauen willst, deine Uniqueness rausbringen willst, ja, nutzt KI zur Unterstützung, aber du musst halt immer noch den Pudelskern, wenn du so willst, selber machen. Du musst immer den letzten Feinschliff auch noch dazu machen. Und deswegen, es gibt uns mehr Möglichkeiten, vielleicht auch unsere Dienstleistung zu erweitern. Ja, also vielleicht einfach noch mehr für den Kunden auch zu produzieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch eben unser Geschäftsmodell langfristig halt verändern. Und ich glaube, diesen Umweltfaktor KI sollte jedes Unternehmen irgendwo behalten. Und um das abzurunden, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Technologien gesehen, sei es Chatbots, sei es Automatisierung, ManyChat, was immer da es halt alles gibt. Ich glaube, es ist viel auch Hype. Weil am Ende des Tages ist der Mensch jemand, der braucht einen anderen Menschen. Punkt. Wir haben keinen Bock, uns mit einem Chatbot zu unterhalten, auch wenn er uns vielleicht eine Antwort gibt. Aber am Ende des Tages sind wir alles soziale Wesen. Wir brauchen diesen Kontakt, wir brauchen die Verbindung. Wir brauchen vor allen Dingen auch die Verbindung, wenn wir am Ende Ja sagen. Ja sagen zu hochpreisigen Produkten und ich sage nicht Ja, wenn ich weiß, dass dahinter eine KI ist. Ich sage Ja, wenn ich Glaubwürdigkeit zu dem Menschen oder dem Unternehmen aufgebaut habe. Und das geht aus meiner Sicht ausschließlich über die Stories, über die wahren und ehrlichen und authentischen Inhalte, die kommuniziert werden und über die Menschen, die sich hinstellen und sagen, hey, dafür stehe ich jeden Tag auf, dafür mache ich das, so kann ich dir halt helfen. Und wie gesagt, KI ist eine coole Unterstützung, aber selbst in den nächsten 5 oder 10 Jahren, ja, wir Menschen wir sind soziale Wesen und ich glaube, das wird auch immer so sein, dass wir da auch unser Vertrauen und unsere Glaubwürdigkeit entstehen, auch im Verkauf. Ja, vielleicht hast du nachher ein Skript, ja, vielleicht sagt dir dein KI-Tool auch, hey, der ist irgendwie blau strukturiert, rot strukturiert, dies, das, jenes, alles gut. Wenn deine Lösung am Ende des Tages scheiße ist, wenn du dem Kunden trotzdem nicht zugehört hast, was das Problem ist, dann wirst du auch dann nicht verkaufen. Also ich glaube, die Grundlagen musst du sowieso immer können und ich glaube, der Kunde wird es auch merken am Ende des Tages. Und ich bin immer noch in the game for ehrliches, authentisches Verkaufen, Marketing von Mensch zu Mensch und alles andere, wer es ausnutzen möchte, kann es natürlich gerne tun.
Alright. Schönes Schlusswort, Konstantin. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!